Ja, ich habe das Vorrecht, heute als Erster euch betanken zu dürfen. Axel hatte das gesagt, dass wir reichlich Dinge vom Herrn auch auf dem Herzen haben, auch empfangen haben und wollen euch das weitergeben. Und ja, ich habe hier eine Menge Notizen und war die ganze Zeit beim Lobpreis am Beten und am Herrn flehen und sagen, Herr, gib mir, dass ich das sagen kann, was du sagen möchtest, dass das Richtige bei euch im Herzen ankommt. Und Gott sieht euch alle in jeder Situation. Und ich glaube, so wie wir die Tage genannt haben und wie wir das jetzt, wie mir das ein wenig auch im Gebet jetzt aufgefallen ist, ja, es gibt Leute, die wirklich hier zu den Aufbautagen gekommen sind und sagen, ja, ihr werdet Kraft empfangen und du, das brauche ich echt. Und Gott sieht das und möchte, dass er Kraft empfangt. Und Gott sieht aber auch die Menschen, wo sagen, ach, also, ja, ich habe in letzter Zeit einige Siege errungen, einige Dinge, wo ich gewachsen bin. Und Gott ist auch ein Gott, der seine Kinder sieht und lobt. Und er hat nicht nur ein offenes Ohr für die, die ein Problem haben, das hat er zweifelsohne. Er hat auch einen wachen Blick auf die Kinder, wo er sagt, Mensch, ich freue mich über dich. Mach weiter so, das ist gut, was du in den letzten Monaten und Wochen und vielleicht Jahren erreicht hast, was aus dir geworden ist. Und wie ein liebender Vater sagt er, Mensch, ich bin echt stolz auf dich. Und auch, ja, jeder soll Kraft empfangen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, eigentlich habe ich auf dem Herzen, mit euch eine Proklamation zu machen. Und ich hatte überlegt, das lässt du weg aus Zeitgründen und so weiter. Und ich lasse es nicht weg. Ich lasse es nicht weg und erst recht nicht aus Zeitgründen, weil ich möchte eine Proklamation mit euch machen zum Wort Gottes, über uns, unser Verhältnis und zum Wort Gottes. Und ich glaube, das ist wichtig, weil es viel wichtiger ist, wie meine Worte, die ich bringen kann. Und ich verspreche euch, ich habe mir Mühe gegeben, so viel wie möglich sinnvolle Worte zu finden. Aber das ist halt wirklich nicht alles. Das ist wirklich nicht alles, wenn nicht die Kraft Gottes dazu kommt. Und in dem Herzen das so ankommt, wie Gott zu euch reden möchte, nicht wie ich zu euch reden möchte. Und deswegen gibt es in uns immer mal solche Dinge, wo ich mich innerlich mit mir selber streite. Seele und Geist, wo man ist richtig, ist nicht richtig, ja, für andere ja, für mich nicht. Und da gibt es manchmal so einen Gedankenkrieg. Und ich glaube, das Wort Gottes selbst, die Worte, die direkt vom Herrn kommen, offenbart durch ihn und offenbart auch in seinem Wort, die sind das Schwert, was das schneidet. Was diese Gedanken auseinanderbringt, ordnet und das Falsche wegschneidet und das Richtige Platz macht für das Richtige, dass es wachsen kann. Und deswegen habe ich mich entschieden, wir werden miteinander die Proklamation machen, der bekannte Vers aus Hebräer 4, Vers 12, über das Wort Gottes, was lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist und was durchdringt in unsere Seele und es scheidet sowohl Geist und Mark als auch Bein und er ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen. Und ein Richter ist ein Urteilsfähiger. Das ist nicht einer, der die Macht hat zu sagen, es passt mir oder es passt mir nicht, sondern da wird ein Urteil gefällt. Und im Gegensatz zu irdischen Richtern fällt Gott immer ein gerechtes Urteil. Darauf können wir uns verlassen und das passiert. Gott fällt ein Urteil über deine Gedanken und sagt, das kannst du weglassen und an dem Gedanken musst du dich festhalten. Und zu dem Thema Gedanken würde ich jetzt in dieser Proklamation gerne noch einfügen, obwohl ich weiß, man darf dem Wort Gottes nichts hinzufügen und ich stehe da auch grundsätzlich dazu, aber vielleicht können wir in der Proklamation sagen, ein Richter der geheimsten Gedanken. Weil die offenen Gedanken, die sind oft schneller so ein bisschen, die werden schneller ein bisschen, aber woran wir oft laborieren, sind unsere geheimen Gedanken, die stillen Gedanken, die wir eigentlich nicht so richtig sagen oder nur ganz selten oder nur unseren ganz besten Freunden. Und gerade dort braucht es den Richterspruch Gottes. Deswegen nehmen wir diesen Vers aus Hebräer 4, Vers 12 und ich denke, angemessen dem Wort Gottes gegenüber stehen wir auf und sprechen diese Proklamation, diese diese etwas auch in die unsichtbare Welt, wo wir sagen, das ist die Wahrheit, dazu stehe ich und das ist das, was wir wollen, auch für all das, was in diesen Tagen und darüber hinaus geschieht. Und ich nehme das jetzt hier aus meiner Übersetzung, ich lese immer eine kurze Wortgruppe vor und dann wiederholen wir das gemeinsam. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist. Sowohl Mark als auch Bein, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der geheimsten Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und es ist ein Richter der geheimsten Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Amen. Ja, das glaube ich, wird Gott tun. Gott wird uns helfen, dort voranzukommen. Und ich möchte am Anfang in meiner Lehre, habe ich ein Anliegen, was wir oftmals kennen. Ich möchte gern eine bekannte Sache, die wir, glaube, jeder von uns schon mal verschiedene biblische Begriffe genannt hat oder damit umgeht. Ich möchte gern helfen, dass gewisse Dinge eine tiefere Offenbarung bekommen. Ich glaube, dass wir oft im Reich Gottes mit Vokabeln umgehen. Und wenn wir uns dann bemühen, das mal zu erklären, merken wir, dass wir die Vokabeln kennen, die Floskeln kennen, aber den tieferen Sinn kennen wir oftmals an vielen Stellen nicht. Und ich glaube, wenn wir nicht wirklich begriffen haben, was einige Dinge in der Tiefe bedeuten, dann wird es auch schwer, dass diese Dinge in unserem Alltag Auswirkungen haben. Dann ist es oftmals so, dass wir zwar davon reden, aber eigentlich aus diesen Wahrheiten keine Substanz herausziehen können und sie nicht anwenden können und sagen, das ist das Wort Gottes, das kenne ich weiß, was Gott damit meint und deswegen weiß ich auch jetzt, wie ich zu beten habe oder wie ich mich zu verhalten habe. Und ein zweites Anliegen ist, das mir sehr oft begegnet ist in den Jahren, die wir gemeinsam Gemeinde bauen, in den Jahren, wie ich auch für den Herrn unterwegs bin, dass viele Dinge im Reich Gottes sich verhalten wie eine Medaille. Er kennt diesen Spruch, die zwei Seiten von einer Medaille. Und das ist ein Anliegen von mir, dass ich sehr gerne solche Dinge beleuchte, mit dem Ziel, mit dem Ansinnen, sowohl als auch. Es gibt das eine und auch das andere. Weil ich festgestellt habe, dass diese zwei Seiten der Medaille bei vielen Themen oftmals zu Gegnern werden. Und es funktioniert nicht. Wir kennen das vielleicht mit Gnade und Wahrheit. Da gibt es die Verfechter der Gnade und es ist alles Gnade und du bekommst das geschenkt und Gott würde das alles vergeben. Aber es gibt auch die Wahrheit. Man muss sagen, die Wahrheit sagt, gemäß dem Wort Gottes, das ist Sünde. Und gemäß, wenn das Sünde ist und du das tust, dann bist du im Sinne des Wortes Gottes ein Sünder. Ach, willst du mir jetzt zu nahe treten? Willst du mir sagen, ich bin ein Sünder? Ich bin doch unter der Gnade. Ja, jeder Sünder ist unter der Gnade und kann Vergebung bekommen, wenn er denn bereit ist, seine Sünde zu bekennen und zu lassen. Und deswegen können wir Gnade und Wahrheit nicht auseinandernehmen. Oder solche Dinge wie die Liebe und Grenzen setzen, kennen wir aus dem Wort Gottes, kennen wir aus der Erziehung. Aus verschiedenen Dingen gibt es immer wieder sowohl als auch. Oder Dinge, wo wir sagen, der Verstand und die Offenbarung. Es gibt übernatürliche Dinge im Reich Gottes, die können wir nicht mit unserem Verstand erfassen. Und da sind wir angewiesen, dass Gott uns das hilft, wie wir über diese Dinge denken sollen, wie wir die begreifen sollen. Und es gibt Dinge, wo Gott sagt, ich habe dir einen gesunden Verstand gegeben. Du darfst ihn auch von Zeit zu Zeit benutzen. Auch das verbietet uns Gott nicht. Ja, ich hatte früher, wo ich noch in der Werkstatt war, in meiner Handwerkerbude, da hing so ein schöner Spruch an der Wand. Vor Inbetriebnahme des Mundwerks Gehirn einschalten. Habe ich mir gemerkt. Ja, und ich möchte eben, dass wir nicht eine Seite von dem, was wir heute auf dem Herzen ist, dass wir nicht eine Seite überbetonen und daraus eben Dinge geschehen. So ist das oftmals. Wenn wir Dinge überbetonen, einseitig, dann entstehen oft Sonderlehren, am Ende Irrlehren. Und auf der anderen Seite, wenn eben neben der Gnade die Wahrheit fehlt oder neben dem geraden Grenzen, wo sagt, hier setzt Gott einen Stopp, die Liebe und die Geduld fehlt, dann gibt es auch viel Unfrieden im Reich Gottes. Und deswegen brauchen wir beides. Und ich möchte jetzt nicht gleich beides nennen. Ich möchte mit einem anfangen, mit dem, über was ich heute nicht sprechen möchte. Aber ich möchte ganz kurz darauf eingehen, sonst fehlt uns der Gesamtrahmen und wir können das nicht richtig einordnen. Und bei den zwei Dingen, über die ich sprechen möchte, oder das eine, was ich mit euch tiefer behandeln möchte, das ist zur Vorrede. Es handelt sich um zwei Dinge, die definitiv von Gott kommen. Das sind Geschenke, Dinge, die uns Gott zur Verfügung stellt für unsere Nachfolge, für unser Leben. Beide Dinge kommen definitiv von Gott. Beide Dinge entsprechen seinem Wesen, wie er ist. Und beide Dinge sind gut. Das will ich betonen. Also das Anliegen meiner Lehre ist nicht, du musst an der Seite ein bisschen vernachlässigen, du musst lieber die andere Seite. Und was ich auch sagen möchte, beide Dinge müssen wir begehren. Wir müssen das wollen. Sie stehen uns zur Verfügung, aber es gibt auch einen Part, der bei uns liegt, wo wir sagen, wo Gott sagt, wenn ich werde dich mit diesen Dingen nicht erschlagen, du musst dich ein bisschen danach ausstrecken. Und die eine Seite, die da dazugehört, ist die Kraft Gottes. Danke. Ja, die Kraft Gottes ist wirklich etwas Wunderbares und ich glaube, dass wir sie alle brauchen. Und sie wird einer Person, einen Menschen von Gott gegeben und mit ihr können wir tatsächlich unser Umfeld verändern. Durch die Kraft Gottes, die wir bekommen, haben wir Autorität, haben wir Einfluss. Und ich möchte ein paar wenige Bibelstellen nennen und ihr könnt sie mitschreiben. Ich werde sie nicht alle im Einzelnen vorlesen, manche schon, aber die Stellen wenigstens nennen. Ihr könnt sie zu Hause, wie der Axel schon sagte, eine Menge Input und zu Hause können wir das vertiefen. Und dass das Geschenk der Kraft Gottes von Gott gewollt und richtig ist, finden wir schon ganz, ganz am Anfang vom Wort Gottes. Gleich im 1. Mose, im 1. Kapitel, 26. Vers, spricht Gott, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen. Da gibt es Kraft, da gibt es den Auftrag, herrschen zu können und herrschen zu sollen, hier in diesem Fall über Fische im Meer, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde, über alles Gewürm, alles, was auf Erden kriecht. Und ich denke, da kann man viel auch auslegen, welche Synonyme das hat. Aber erstmal soweit nur kurz, wir sollen herrschen. Lukas 10, Vers 19, siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Und dazu kann ich nur Amen sagen, kann ich euch nur ermutigen und kann sagen, da ist echt was drin. Und das ist wahr und Gott gibt uns die Kraft, dass wir Vollmacht haben. Und Er sagt es auch unmissverständlich, vor allen Dingen für alle Leute, die ein klein wenig immer gerne negativ denken und die immer sagen, ja, da gibt's die großen Redner und da gibt's die großen Beter. Epheser 4, Vers 8, jedem Einzelnen. Merkt euch diesen Vers, wenn ihr wieder mal ins Zweifeln kommt, dass du der Einzige bist auf der Welt, der Gottes, an Gottes Gaben vorbeigelebt hat und die irgendwie nicht abgekriegt hat. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben. Sicherlich nach dem Maß, was Gott uns allen zutraut und was er für uns vorbereitet hat, aber jedem, 1. Korinther 12, Vers 7, jedem wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen, also zum Nutzen für viele, also nicht nur zu deinem Nutzen, auch zum Nutzen für andere verliehen. Aber Anliegen von mir ist, erst einmal vom Wort Gottes herauszustellen, Gott gibt uns das Geschenk seiner Kraft. Verbunden mit seinen Gaben, mit seinen Fähigkeiten, wie er uns begabt, damit wir im Leben herrschen können. Und hier geht es um die Gebiete Kraft, Autorität, Macht, Fähigkeiten. Und natürlich auch Ansehen bringt das mit sich. Und Gott möchte das. Gott möchte diese guten Dinge uns geben, dass wir darin wachsen. Und am Ende sogar 2. Korinther 2, 14, dass wir im Triumphzug mit ihm einherziehen. Also diese ganzen Bibelstellen habe ich euch gegeben, um zu zeigen, das ist etwas, was Gott tut. Damit verändert, diese Gaben verändern, haben wir die Macht, unser Umfeld zu verändern. Aber ich möchte euch jetzt etwas zeigen, was mir sehr wichtig ist, dann bei dem Gegenstück, was ich euch sagen möchte. Diese Dinge, ich mal mich und dich und uns hier an. Also ich mache mal es ganz einfach. Also das ist jetzt jeder. Also ich habe es vorgelesen, jeder von uns bekommt die Gaben. Und ich glaube, dass die Gaben Gottes uns einhüllen und befähigen wie einen Mantel. Die Kraft Gottes mit all den Gaben, all das, was er uns gibt, glaube ich, hüllen unseren äußeren Menschen ein. Und das ist wichtig. Aber es ist eben nicht alles. Ich glaube auch, dass die Gaben und die Kraft Gottes, Autorität, Ansehen zu haben in verschiedenen Dingen, ich glaube, dass dieses auch immer ein relativ kurzer Weg ist. Ein relativ schneller Weg. Wir haben ein Problem, Gebet muss her, Gebetskampf, wir müssen da durch, es muss weitergehen. Und oftmals gibt auch Gott uns diesen Erfolg im Gebet. Wir haben einen Durchbruch erreicht, wir haben eine Situation, hat sich geändert, wir haben ein Wunder erlebt und haben gesagt, Mensch, mit Gott. Und das ist eine gute Sache, aber es ist oftmals auch ein relativ schneller Weg und hat relativ wenig oftmals mit unserer Person zu tun, wenn wir einseitig auf einer Seite bleiben. Und ich glaube, es besteht ein großer Unterschied vom Angetan-Sein mit der Kraft Gottes, mit dem äußeren Angetan-Sein mit der Kraft Gottes, mit den Fähigkeiten. Und jetzt komme ich langsam auf die andere Seite und dem inneren Erfülltsein. Mit dem, was Gott uns eigentlich zur Verfügung stellt. Weil außer unserem äußeren Menschen, was viele andere offensichtlich schnell sehen, gibt es eben die verborgene Person unseres inneren Herzens. Und ich glaube, mit all dieser Kraft Gottes, die uns zur Verfügung steht, wirst du wenig ausrichten an deinem verborgenen inneren Menschen. Und deswegen fällt mir jetzt ein, ich habe das deswegen gar nicht rausgesucht, aber wir hatten das ja vorhin mit der Proklamation, der Richter der geheimsten Gedanken, die Parallele fällt mir jetzt erst ein. Da gibt es etwas in uns, die geheimsten Gedanken. Und deswegen möchte ich euch jetzt die andere Seite nennen, was ich glaube, und das möchte ich, soweit ich durchkomme, ein Stück näher beleuchten. Gottes Kraft oder die Kraft Gottes. Und die andere Seite, glaube ich, ist Gottes Erbe. Ich habe da interessante Dinge gefunden, wo ich dachte, oh ja, das macht für mich Sinn. Und das Erbe Gottes, werde ich jetzt auch gleich eine ganze Menge Bibelstellen euch nennen, ist aber etwas anderes wie dieses Geschenk der Gabe, was von außen wirkt und relativ groß daherkommt und laut daherkommt. Das Erbteil Gottes ist eher zu vergleichen mit einem kleinen Samen, mit etwas relativ Kleinem. Und nun muss ich noch einmal meine Zeichenkünste bemühen und jetzt male ich nochmal dich und mich und uns hier an. Und möchte vielleicht mit einem ganz kleinen Symbol, mit einem ganz kleinen Sachen das anmalen, was der Unterschied ist zwischen der Kraft Gottes, die wir zweifelsohne brauchen, vom Wort Gottes her könnten wir da auch einen ganzen Tag lang einsteigen und sagen, was da alles dahinter steckt und was uns für eine Autorität gegeben ist. Aber das Erbe Gottes wird wie ein kleiner Samen tief in unser Herz gelegt. Also merkt ihr schon die Symbolik an dieser Geschichte. Da gibt es etwas, das ist der starke Prediger oder das ist der, der auch mal eine Ansage macht. Und das ist gut. Gott braucht im Reich Gottes, müssen wir eine Ansage machen. Und bezieht das nicht nur gleich die Ansagen auf die Zwischenmenschlichkeit. Wir müssen auch manchmal Ansagen machen im Reich Gottes, Ansagen machen gegenüber unseren Problemen, Ansagen machen in unserem Umfeld für uns persönlich. Aber was Gott auch möchte und was ihm sehr wichtig ist, dass er sagt, ich lege einen ganz kleinen Samen ganz tief in dein Herzen und ich möchte, dass der wächst. Und wenn der Samen wächst, wird er etwas erreichen, wird etwas passieren. Nämlich die Veränderung dieses inneren Menschen. Sein Erbteil, was er uns gibt, sein Erbe, was es gibt, ist das einzigste Wesenselement im ganzen Universum, das das menschliche Herz zu verändern vermag. Nicht die Dinge, die von außen wirken und nach denen wir uns alle ausstrecken sollen. Aber Gott sagt, es gibt noch eine zweite Seite dieser Medaille. Ich möchte deinen inneren Menschen verändern. Ich möchte da in deinen geheimsten Gedanken eine liebevolle, aber notwendige Operation durchführen, damit sich hier etwas ändert. Und eine Sache nehme ich gleich mal vorweg. Alles, von dem wir hier reden, reden wir hier von einem Prozess, der lang ist. Und wir reden auch von einem Prozess, der reichlich durchmischt ist. Mit Schmerz, Leid und Zerbrochenheit. Auch das gehört dazu. Das ist nichts Schlimmes, das ist nichts Schädliches, aber das ist das Gesamtpaket. Und das möchte ich irgendwie euch als erste Grundlage für den Start, als die erste Lehre euch so vorbereiten und sagen, ja, wir wollen das alles haben, weil es sehr, sehr wichtig ist, was hier passiert und das hier, was passiert, tief in meinem inneren Menschen, das ist sehr, sehr wichtig. Und wir wollen uns jetzt zum Anfang ein paar Stellen anschauen, die das eindeutig beleuchten, wie ich das hier mit dem Kraft Gottes, mit der Autorität gesagt habe. Und ich fange mit der Bibelstelle an, Jesaja 54, 17. Nämlich das war der Auslöservers für meine Lehre. Diesen Vers bin ich vor ein paar Wochen auf diesen Vers gestoßen. Und habe dann gesagt, hoppla, was ist denn das? Nämlich in diesem Vers steht, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen. Also doch was mit der Kraft. Hat das doch was mit der Kraft zu tun. Egal was da kommt und wer mich da anklagt oder was da schief geht, ich werde die schuldig sprechen. Das ist doch die Kraft Gottes, die mir zur Verfügung steht. Für alle, die jetzt schon mal schnell aufgeschlagen haben und diesen Vers weitergelesen haben, werden festgestellt haben, da steht nicht, das ist die Kraft, sondern das ist das Erbteil. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der Herr. Und an dieser Stelle muss ich zugeben, da fiel mir eigentlich nicht gleich eine Erklärung ein. Da dachte ich, oh, jetzt müsste man doch mal dir die Mühe machen, den Herrn zu suchen, mal ein bisschen näher dort zu forschen, weil das hat mich interessiert. Da gibt es etwas, was zweifelsohne am Ende für uns zum Sieg ausgeht. So fasse ich mal den ersten Teil zusammen. Aber das hat nicht in erster Linie was mit dem Schwert zu tun, mit Zurückschlagen, mit irgendetwas, sondern da gibt es etwas zu erben. Ein Erbteil, wo sichergestellt ist, dass jede Waffe, die gegen uns geschmiedet wird, oder keiner Waffe, die gegen uns geschmiedet wird, es gelingen wird, uns zu vernichten. Ich nenne euch noch einmal ein paar mehrere Bibelstellen, bevor wir dann ein Stück tiefer dort hineingehen, in dieses Erbe, was das bedeutet. Psalm 37, Vers 18. Ein wunderbarer Vers. Der Herr kennt die Zukunft der rechtschaffenden Menschen. Er gibt ihnen ein Erbe, das sie für immer besitzen werden. Psalm 37, 18. Psalm 16, 5 und 6. Der Herr ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los, die Messschnüre sind mir in eine liebliche Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Das Wort Gottes spricht von einem schönen Erbe. Und da dachte ich, das musst du irgendwie ein bisschen mal näher rauskriegen. Was ist denn dieses schöne Erbe? Und Kolosser 1, Vers 12, dass wir dem Vater danken sollen, dass er uns teilhaben lässt an seinem Erbe. Oder 1. Petrus, gleich im ersten Kapitel, ein langer Abschnitt, der viele Parallelen aufweist. Und wir lesen da unter anderem, ihr könnt es zu Hause nochmal nachvollziehen, nochmal nachlesen, 1. Petrus 1, 3 bis 7. Aber ich greife jetzt mal den vierten Vers heraus, dass er uns ein unvergängliches und makelloses Erbe zur Verfügung stellt, das nie seinen Wert verlieren wird. Das hält Gott für uns im Himmel bereit. Und ich glaube und habe entdeckt, dass es auch hier zu großen Teilen auf dieser Erde sichtbar wird. An diesem Vers habe ich natürlich auch eins gemerkt. Ich weiß, die Notiz kommt irgendwie später, aber ich denke, ich füge das jetzt mal hier mit ein. Dieses unvergleichliche und unvergängliche und makellose Erbe, das nie seinen Wert verliert, hat Gott uns im Himmel für uns bereitgestellt. Und an der Stelle muss ich mal zugeben, ich habe zu dem Thema Erbe nicht alles begriffen. Es gibt auch ein Geheimnis, was sich auch mir noch nicht bis zur Gänze erschlossen hat. Und das ist, denke ich, auch gut so. Da hebt man nicht zu sehr ab. Und also ich muss euch bei dieser ganzen Lehre auch mit Fragen zurücklassen. Na, wie ist denn das nun? Ist das Erbe jetzt im Himmel oder ist es schon auf der Erde? Und Gott hat gewisse Geheimnisse für uns vorbereitet und er wird sie im Laufe unseres Weges auch offenbaren. Und allein die Erklärung, die ich habe, das, was mir Gott offenbart hat, bezieht sich auf unser irdisches Leben, was das Erbe bedeutet, was Inhalt vom Erbe ist, was der Vererber eigentlich ist, wer der Vererber ist, wie wir überhaupt dazu kommen und was das vom Prozess ist. Da gibt es ein paar Gedanken, die hat mir Gott offenbart, die euch gerne weitergebe, aber ich gebe das zu und das ist auch sicherlich von Gott so gewollt. Es gibt auch ein gewisses Geheimnis, was ich euch nicht erklären kann. Also es ist ein Teil, ein Ausschnitt, so ein bisschen Vorhang aufziehen, was Gott uns zeigt. Aber nichtdestotrotz, es ist eindeutig und mehrfach im Wort Gottes geschrieben, dass er uns zu Erben macht. Er geht sogar so weit, dass er es auch eine Bibelstelle, Epheser 3, Vers 6 gibt, dass er die Heiden, die sich zu ihm bekehren, auch die macht er zum Miterben. Also das trifft ja auch auf uns zu. Also das ist reichhaltige Dinge und den letzten Bibelvers, den ich euch nennen möchte und da über den ich schon viele Male, ist da über meine Lippen gekommen, habe ich den Vers gebetet, da gab es mal eine Zeit, da gab es mal bei uns in der Gemeinde solche grünen Zetteln, kennt ihr die noch, für die, die nach Zwickau gehören? Kennt ihr doch diese grünen Zetteln oder orange? Da liegt seit vielen Jahren in meiner Bibel. Und da steht ein Teil dieses Vers, also da steht es alles drauf und darunter kommt diese Epheserstelle, Epheser 1, Vers 18, dass Gott gebe euch erleuchtete Augen eures Verständnisses. Also Gott möchte uns etwas erklären. Gott hat gesagt, ich will euch einweihen in meine Geheimnisse, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Da gibt es ein unwahrscheinlich reiches Erbe und unter diesem Vers bin ich schon manchmal gestolpert und ich dachte, ja Mensch, Gott hat schon immer mal so ein Streiflicht mir gegeben in meinen stillen Zeiten, in meinen Gebetszeiten, hat gesagt, du, das Erbe ist wichtig. Ich glaube, dass das Erbe der Schlüssel ist, um aus verschiedenen Gebundenheiten, Gefangenheiten, vielleicht auch Bitterkeiten, Enttäuschungen rauszukommen. Weil wir mit dem Erbe, nehme ich schon mal vorweg, eine andere Identität bekommen. Das will ich noch genauer erklären, aber hier passt das gerade rein. Dort sehe ich den Schlüssel viel, viel mehr wie hier. Wobei ich nochmal betone, sowohl als auch. Es wird in dem Erbe etwas sein, wo Gott uns sagt, das bist du doch gar nicht mehr. Das musst du, doch gar nicht mehr reagieren. Und dann sagt er, dann nutz doch meine Kraft. Und sag im Gebet, im Namen Jesu, hier ist Schluss. Aber es geht nicht das eine ohne das andere. Du kannst nicht sagen, ich bin wie ich bin und jetzt im Namen Jesus, Problem weg. Vielleicht liegt das Problem an einer anderen Stelle. Ganz versteckt. Kann sein, dass das Problem bei dir hier drin liegt und nicht da von außen durch die massiven Widerstände, die es auch gibt. Interessant, das in seinem Leben mal zu beobachten, mal zu gucken, hey Herr, wo kommt's denn her? Und ich will doch raus. Und Gott gibt dir die Kraft und gibt dir den Weg, den Schlüssel, um da rauszukommen. Ich glaube auch, dass das Erbe, auch wenn es sich wirklich ausbreiten kann, in Art Fundament ist, damit die Gaben und die Kraft, die Gott uns gibt, in richtiger Weise wirken können, mit sie Frucht bringen und nicht schaden. Wenn wir uns über das Thema Erbe unterhalten, dann berühren wir automatisch solche Themen wie Geduld, wie Ausharren, auch wie Unterordnung, Gehorsam, aber auch solche Dinge wie Friedensstifter sein, Demut. Ich habe es vorhin schon genannt, auch solche Stellen wie Schmerz, Leid, Zerbrochenheit. Aber auch Sicherheit und Hoffnung sind Themen aus dem ganzen Gebiet des Erbe. Sicherheit, Hoffnung, Gelassenheit und Ruhe. Auch das, nicht nur Zerbruch und zu sagen, oh, das tut mir zu weh, dass ich es mal angucken muss. Aber definitiv sind das alles Dinge, die dein Leben verändern werden. Ja, also haben wir das erste Mal diesen Grundlage gelegt. Es gibt sowohl die Kraft Gottes, die uns von außen umhüllt, schützt und befähigt. Und es gibt das Erbe Gottes, was tief in unserem Herzen hineingelegt ist und was unseren inneren Menschen berühren und verändern will. Um auf diesem Gebiet vielleicht euch ein Stück zu helfen, ein Stück weiterzukommen, habe ich mir ein paar Fragen gestellt und diese vier Fragen möchte oder diese vier Punkte, die möchte ich anreißen und da möchte ich euch meine Gedanken weitergeben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen müssen, dass wir das Erbe kennen. Das ist das Erste. Du musst das Erbe kennen. Dann glaube ich, als zweiter Punkt ist das wichtig, du musst den Vererber kennen. werde ich dann auch noch ein paar Sachen dazu sagen. Dann eine ganz kurze Sequenz, aber die darf einfach da nicht fehlen. Wie komme ich denn zu dem Erbe? Wie wird es denn rechtskräftig? Wie komme ich denn in die Position, ein Erbe zu sein? Und im letzten Punkt, denke ich, würde ich gern mal darauf eingehen, oder da müssen wir drauf schauen, in dieses Erbe hineinzuwachsen, ist ein Prozess der Veränderung. Und das ist so der vierte Punkt. Das sind so diese Dinge, die mir wichtig geworden sind, als ich darüber gebetet, mich vorbereitet hatte. Und diese vier Punkte kommen mir. Das Erbe kennen. Was ist das Erbe eigentlich? Wie ich schon mal angedeutet habe, ich glaube nicht, dass ich in der Tiefe alles begriffen habe, was das Erbe ist. Aber drei Punkte hat mir der Herr offenbart. Und die drei Punkte, die möchte ich euch gern sagen. Denn Gott versteckt natürlich manchmal ein paar Dinge. Und wir hatten das schon mal bei unserem Gottesdienst, ich weiß nicht, von wem es kam, da haben wir mal den Satz geprägt, Gott versteckt diese Dinge nicht vor uns, sondern für uns. Damit wir mit ein klein wenig auch unsere Ernsthaftigkeit prüfen können, mit auch mal gucken kann, habe ich denn wirklich den Eifer, und sage, wenn du mir es gibst, ist gut, und wenn nicht, lass mich in Ruhe damit. Mit dieser Haltung kommst du im Reich Gottes nicht sehr weit. Aber wenn du sagst, Herr, da gibt's was, ich habe ja was gelesen, das kommt für mich, da gibt's keine Waffe, die mir irgendwas schadet, und dann redest du von Erbe. Und ich sage, Herr, das will ich wissen. Was ist denn hier? Und das möchte Gott ein bisschen. Und ich nenne euch einen Bibelvers, dass das wirklich total auf biblischen Füßen steht. 1. Korinther 2, Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Gott geht es darum, dass wir wissen, was von ihm geschenkt ist. Er sagt, ja, sicherlich werde ich nicht alles wegkippen wie 99 Cent Artikeln, so nach dem Motto Sale, alles raus, alles muss raus, sondern er sagt, wo sind die Nachfolger, die etwas suchen, wo sind die es unbedingt haben wollen, wo sind die einfach wie die Witwe nicht nachgeben. Ich will's, Herr, du hast es geschrieben, jetzt will ich das auch. Bitte, ich lass nicht locker. Das ist, glaube ich, eine Haltung, die ihm gefällt. Ja, ich habe mich dann mal selber getestet und habe gesagt, stell dir mal vor, du bist irgendwie vielleicht auf einem Klassentreffen, hast irgendeinen gottlosen Freund und er sagt, was ist denn das Erbe eigentlich? Und da habe ich gesagt, gelingt es mir, eine Definition zu finden, Erbe in einen Satz zu packen? Ob es das genau trifft, weiß ich nicht, aber ich habe mich der Aufgabe gestellt und für mich, Stand jetzt, meiner Erkenntnis, würde ich sagen, Gottes Erbe für uns ist eine neue Identität. Komma. Gottes Erbe für uns ist eine neue Identität. Eine Art Kapital, das von Gott für uns zur Verfügung steht. Da gibt es ein Reichtum, ein Kapital, was für uns zur Verfügung steht. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt. Welches uns befähigt, auf übernatürliche und gottgewollte Weise mit dem Potenzial in uns umzugehen. Also, eine Art Kapital, das von Gott uns zur Verfügung steht, welches uns befähigt, auf übernatürliche und gottgewollte Weise mit dem Potenzial in uns umzugehen. Zum Mitschreiben. Okay, also eine neue Identität, das habt ihr. Eine Art Kapital von Gott, das für uns zur Verfügung steht, welches uns befähigt, auf. Und das Übernatürliche und Gottgewollt. Das sind die zwei Worte. Übernatürliche und Gott gewollte. Weise mit dem Potenzial in uns umgeht. Warum ist mir das so wichtig? Mit dem Potenzial in uns. Ich glaube, als Gott euch, dich und mich geschaffen hat, hat er jedem eine Gabe, eine Fähigkeit, eine Person, eine Art und einen Charakter gegeben, weil er das so wollte. Und was Gott damit meint, mit dieser Veränderung des inneren Herzens, ist nicht, pass auf, bei dir ist eh alles scheiße, es muss alles neu werden. Nein, Gott hat uns Dinge gegeben, dem Impulsiven seine Lebhaftigkeit, dem Ruhigen seine Fähigkeit zuzuhören, dem Begabten seine Fähigkeit, anderen zu helfen, dem Redegewandten irgendwo Dinge auch zu tun. Und das ist nicht, dass Gott prinzipiell sagt, alles Mist. Gar nicht. Aber er legt Wert drauf, dass das in seiner Kraft geschieht, übernatürlich und gottgewollte Weise damit umgegangen wird. Das ist wichtig. Gott hat uns nicht geschaffen, damit er dann sagt, alles Müll und ich muss alles umkrempeln, sondern Gott hat uns geschaffen, wie wir sind und hat gesagt, nun möchte ich, dass du mit der neuen Identität, mit der neuen Persönlichkeit sagst, ja, ich bin meinetwegen jemand, der zwei goldene Hände hat. Liegt uns, die wir alle mal im Handwerk gearbeitet haben, das ist immer so eine ganz wichtige Sache, dass man ein bisschen fähig ist und mit seinen Händen gute Sachen macht. Ja, und ich kann mit zwei goldenen Händen für mein Reichtum sorgen. Das wird dir gelingen. Jemand, der fähig ist, klug ist und geschickt ist, viele, viele Dinge tun können und das wird ihm zum Mercedes, zum Flugzeug, zur Yacht verhelfen. Mag sein. Du kannst aber mit dieser gleichen Fähigkeit auch andere segnen. Und du kannst anderen helfen. Du kannst denen, die weniger begabt sind, sagen, ey, mach dir keine Platte, ich helfe dir mal, ich komme mal vorbei, da habe ich so ein Werkzeug, so blaues Bosch oder so, da kriege ich das hin. Ja, genauso mit anderen Fähigkeiten, mit anderen Dingen. Der von Gott in relativ hohes Maß an Durchsetzungsvermögen bekommen hat, kann das für sich einsetzen und kann sagen, ich mache alle platt. Er kann aber sagen, ich bin an deiner Seite, wir setzen uns durch gegen das Problem, gegen diese Sache, ich helfe dir durchzuhalten. Also das meine ich, das habe ich irgendwie versucht in einen Satz zu fassen, dass mir das wichtig ist. Es gibt ein Kapital von Gott, es gibt eine neue Identität und es wird das verändern und das verbessern, was in dir ist. Und vielleicht gibt es auch Dinge, wo du sagst, kann ich mir nicht vorstellen, dass das verbessert werden muss. Vielleicht hast du dir über Jahre auch falsche Dinge angewöhnt. Vielleicht hast du über Jahre das Falsche wachsen lassen. Und es ist gar nicht deine Identität, das, was Gott dir gegeben hat. Gott hat dir was ganz anderes, was es zu... Ich fasse es nicht. Also, es ist wirklich unangenehm, dass ihr eure Handys nicht ausmacht. Ich entschuldige mich, es war meins. Gut. Ja, zurück zu dem Thema, das Erbe kennen und aus was besteht denn eigentlich dieses Kapital und diese Erbmasse? Vielleicht mit einfachen, verständlichen Worten gesagt, was hat uns denn der Vererber ins Testament geschrieben? Ja, Es ist sehr wichtig, das zu wissen, was du denn bekommst. Weil sonst macht es wenig Sinn, dich für irgendwas zu entscheiden. Und drei wichtige Punkte möchte ich euch nennen. Und wo ich überzeugt bin, was ich entdeckt habe, was der Vererber uns ins Testament geschrieben hat. Punkt 1. Er hat uns losgekauft von dem, was uns unsere Väter vererbt haben. Ich glaube, das ist das Erste, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für diese neue Identität, für das, was uns zur Verfügung steht von Gott, damit er das, was er in uns hineingelegt hat, auf seine Art und Weise gebrauchen kann. Da kann er nämlich ein was nicht gebrauchen, das, was wir von unseren alten Vätern überlieferten Wandel geerbt haben. 1. Petrus 1, ab Vers 18 gibt es dort eine sehr starke Stelle, die sich darauf bezieht, wo es darum geht, dass er uns freigekauft, erlöst hat von dem sinn- und ziellosen Wandel, das schon unsere Vorfahren geführt haben. Und genau das ist das, was er in unser Erbe hineinschreibt. Sinn und Ziel in deinem Leben wird es geben. Hier auf Erden und in alle Ewigkeit. Das ist unser Ziel. Erster Petrus 1, 18 und 19. Das uns sein kostbares Blut davon frei gekauft hat. Von diesem früheren Lebenswandel, von dem Erbe, was unsere Väter uns mitgegeben haben. Und ein weiterer Vers, der das noch ein Stück bestätigt, weil wenn er uns davon freikauft, von das, was unsere Väter, von dem Wandel unserer Väter, sagt er, ich möchte euer Vater werden. Das heißt, wir bekommen durch dieses Erbe einen neuen Vater. Unser Vater im Himmel tritt an diese Stelle und sagt, ich bin der Vererber, der gute Dinge vererbt und ich mache euch zu meinen Kindern, zu Söhnen und Töchtern. Römer 8, Vers 15, nur ein Vers, der sich mit dem Thema Sohnschaft befasst und dass wir den Geist der Sohnschaft haben und die Sohnesstellung haben von ihm. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich mit dem Erbe verbinde, das Alte, woher ich komme, dieses Thema, das Erbe Adams kontra das Erbe Gottes. Von dem Erbe Adams hat er uns losgekauft. Dort können wir eintreten und sagen, ich von Haus aus, von meinem Vater her, habe ich schon mal gute Erbanlagen. Deswegen ist dieser Punkt mir so wichtig, uns losgekauft zu haben. Weil wir alle sagen müssen, von Haus aus habe ich die falschen Erbanlagen. Es geht irgendwie nie. Es gelingt mir nicht, wirklich der zu sein, der ich sein sollte. Ich lese das in der Bibel, sehe den Anspruch und ordne mich unter der Rubrik Versager ein. Weiter bin ich bis jetzt nicht gekommen. Das sagt Gott, so soll es nicht bleiben. Sondern er sagt, du, ich bin jetzt dein Vater, von Haus aus gebe ich dir die richtigen Gene mit, die richtigen Voraussetzungen, worauf du zurückgreifen kannst. Du bist jetzt meine Tochter, mein Sohn. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig erscheint in dem Erbe, was das Erbe eigentlich ist, was er uns ins Testament geschrieben hat. Es ist die Möglichkeit, dem Vater und dem Sohn ähnlich zu sein. Ich denke, das ist ein ganz, ganz starker Punkt in seinem Testament. Weil, wenn wir uns kurz vorstellen, wer Gott eigentlich ist, ich komme dann in dem Punkt hoffentlich noch darauf, wer denn der Vererber ist, ihn zu kennen. Aber das ist so stark, wenn wir dran denken, seine Größe, seine Stärke und alles. Und er sagt, okay, wenn du mein Erbe bist, wenn du mein Kind, mein Sohn bist, dann besteht die Möglichkeit,
so zu werden wie ich. Das heißt, seine Art und Weise zu fühlen, zu denken und zu handeln. Und ich muss es sagen und bekennen, meine Art und Weise zu fühlen, zu denken und zu handeln sind sehr fehlerhaft. Das ist ganz freundlich zu sagen. Ich komme da oft nicht weit. Das hängt sich auf an meinen Gefühlen, an meinen Wahrnehmungen. Dann entstehen Denkmuster und möglicherweise auch Handlungen. Aber er hat gesagt, in meinem Testament steht, du kannst so werden wie ich, meinem Sohn, mir und meinem Sohn ähnlich werden. Ich möchte dazu ein paar Verse vorlesen aus dem Römerbrief, aus der Übersetzung von der neuen Genfer Übersetzung, weil es sehr, fand ich, sehr gut übersetzt. Im 8. Kapitel 28 bis 32. Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Also wir sind in Übereinstimmung mit Gottes Plan, und Gottes Plan war es, dass wir die Erben werden. Dass wir die Erben werden von seinem Kapital, was ich vor uns gesagt habe. Ich habe ein unendlich reichhaltiges Kapital zu vererben, und du und du und du und jeder von uns und darüber hinaus kann ein Erbe sein. Das war Gottes Plan. Und schon vor aller Zeit hat Gott diese Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen, also die Kinder, also wir, die Söhne, die Töchter, die Erben. Und darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie dem Sohn gleich sind. Also hier finden wir es ganz deutlich, Römer 8, Vers 29, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird. Und das beginnt hier. Unser Wesen umgestalten geschieht nicht, indem wir uns einen Mantel der Autorität umhängen. Das meint diese Stelle in diesem Fall nicht. Diese Stelle meint das. Das Wesen wird verändert. Es ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Das heißt, Jesus hat das als Erster, als Prototyp, Gott hat gesagt, genau das ist es. Solche Kinder, so einen Sohn, das ist es. Und er hat gesagt, das wird kein Einzelfall sein. Jesus wird kein Einzelfall sein, und es ist nicht das unerreichbare Ding, wo Gott sagt, ja, aus dem Himmel gekommen, sondern sagt, ihr sollt ihm ähnlich werden. Jesus ist kein Ausnahmefall in seiner Art und Weise, so gehorsam und so auch von mir, in allen Dingen, kühn und demütig, alles in allen Dingen, das steht uns zur Verfügung. Und weil Gott uns für dieses Ziel bestimmt hat, hat er uns auch berufen. Für das Ziel, dass unser ganzes Wesen umgestaltet wird. Das ist Gottes Plan für das Erbe. Die Möglichkeit, dem Vater und dem Sohn ähnlich zu sein. Und ein klein wenig will ich das vorausnehmen. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass dieser Prozess der Veränderung, dieser Prozess wird nicht am Ende so ausgehen, dass du sagst, ne, da bin ich ja nur mit mir beschäftigt. Und dann habe ich ja, wenn ich daran denke, gibt es ja hier so viel zu machen. Und dann komme ich ja nie an diese Stelle, wo wir im Namen Gottes auch Dinge bewegen. Ich glaube, gerade wenn du in diesem Prozess bist, wird Gott dir Stück für Stück sagen, und jetzt das in meiner Kraft. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Aber wenn du hier sagst, nö, sieht eh keiner, wird Gott sagen, ich kann dich nicht benutzen. Ich weiß, das ist die Erbanlage und du könntest es. Aber die Gefahr, dass du damit Schaden anrichtest, ist größer, als dass ich dich noch warten lasse. Das ist ganz wichtig, ne? Was ich vor uns versucht habe in dieser Definition. Auf übernatürliche, gottgewollte Art und Weise mit den Dingen in uns umgehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also diese Veränderung unseres Erbes diese Veränderung unseres Wesens ist ein Bestandteil unseres Erbes. Auch diese bekannten Sätze, ich bin nun mal, wie ich bin. Gott möchte auch diesen Dingen ein Ende setzen.
Sicherlich brauchen wir Gnade und Geduld, uns ein Stück weit zu ertragen, weil ich habe ja gesagt, der Prozess geht langsam und der Prozess braucht Zeit. Aber diese Dauerausrede, ich bin nun mal wie ich bin, musste ich damit abfinden, denke ich, das will Gott nicht. Gott sagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter und es gibt ein echt ein Potenzial. Ich hab's da liegen, du brauchst nur nehmen. Es gibt die Chance der Veränderung und zwar Jesus ähnlicher zu werden. Und diese Veränderung wird großartig sein, aber sie hat auch einen Preis. Das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Diese Veränderung ist echt großartig, aber sie hat auch einen Preis. Ja, und der dritte Punkt, was ich glaube, was uns der Vererber ins Erbe geschrieben hat, was mir deutlich geworden ist, was für mich zu dem Erbe gehört, das Erbe kennen. Du wirst ein Überwinder sein. Überwinder sein ist ein Teil unseres Erbes. Das ist das, was wir von ihm erben können und erben sollen. Und das Wort Gottes gibt einige Stellen, wo wir, Paulus spricht davon im Römerbrief, Johannes spricht in der Offenbarung davon, dass wir Überwinder sein sollen. Und ich glaube, dieses Überwinder sein, dieses Überwinderding ist eben im Erbe, weil ich nicht denke, dass es eine Gabe ist. Sondern Überwinder sein hat was mit dem Erbe zu tun. Es gibt hier diese ganzen Gaben, weil du kannst, bei manchen Gaben müssen wir sagen, ich bin halt kein Prediger. Ja, aber dafür bin ich ein Beter. Und ich bin halt nicht so praktisch, mit praktischen Dingen begabt, aber ich bin ein Organisator. Wir können sagen, ich bin nicht prophetisch, aber dafür brennt mein Herz für die Verlorenen. Ich bin ein Evangelist oder irgendwas und dann gibt's die Gaben, da gibt's die Kraft und alles. Das kann man sagen, weil jeder hat etwas bekommen, aber jeder hat etwas bekommen. Nicht alle haben alles bekommen. Aber bei dem Überwintersein ist es nicht so, dass du sagst, ich bin halt kein Überwinder. Das ist falsch. Das gehört hierher. Hier kann das sein. Ich bin halt eben, was ich gerade gesagt habe, das nicht dafür das. Aber das gilt für alle. Überwinder sein ist keine Gabe, sondern es ist die Eigenschaft, die Fähigkeit von Gott, die wir von unserem Vater geerbt bekommen haben. Und das ist, wenn du dich hinstellst und sagst, ich bin halt kein Überwinder, dann ist das unbiblisch. Dann hast du eine Haltung, die nicht gemäß dem Wort Gottes ist. Jeder von uns ist ein Überwinder. Und wenn du das sagst, ich bin halt kein Überwinder, sagst du eigentlich, ich gehöre nicht zum Herrn. So ehrlich ist das. Entweder gehörst du zum Herrn, dann hast du das Erbe und bist ein Überwinder. Oder du sagst, will ich nicht, brauche ich alles nicht. Deswegen bin ich kein Überwinder, dann sagst du eigentlich, ich gehöre auch nicht zum Herrn. Das steckt für mich in dieser Geschichte drinnen. Deswegen ist dieser Punkt Überwinder sein etwas, was wir erben, was wir von Gott bekommen haben. Jeder von uns bekommt die Fähigkeit, ein Überwinder zu sein. Und warum brauchen wir alle in unserem Erbe diese Sache, Überwinder zu sein? Weil es schlicht und ergreifend Schwierigkeiten gibt. Es gibt Schwierigkeiten und auch der Teufel schläft nicht. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Das ist Fakt, das ist sogar biblisch, auch wenn es uns nicht gefällt. Deswegen müssen wir Überwinder sein. Und ich möchte euch noch auf etwas hinweisen, wenn du nicht sagst, also ich kann irgendwie kein Überwinder sein, ich bin kein Überwinder, dann entsteht kein Vakuum, sondern dann ist was anderes vorhanden. Weil ich glaube, dass wir auch versuchen, mit den Schwierigkeiten unseres Alltags und unseres Lebens klarzukommen, auf unsere Art und Weise, mit menschlichen Mitteln. Ich glaube auch das, und ich beobachte das, dass es viele, viele versuchen. Nicht mit biblischen, mit göttlichen Mitteln zu sagen, wenn du sagst, ich soll ein Überwinder sein, dann zeig mir den Weg, dann lass mich überwinden, gib mir die richtigen biblischen Maßnahmen. Viele arbeiten an Problemen mit ihren eigenen Mitteln. Und ganz kurz sage ich zwei Eckpunkte, was ich glaube, was da passiert, wenn du nicht ein biblischer, ein göttlich genährter Überwinder bist. Ich glaube, dann passieren zwei Möglichkeiten im Großen und Ganzen. Dann bist du, wenn du kein Überwinder bist, bist du entweder ein Vermeider oder ein Vernichter. Ich glaube, das sind die zwei, ein Vermeider oder ein Vernichter. Ich erkläre das mal so ein bisschen, das sind so meine Worte, die habe ich ein bisschen erfunden. Aber der Vermeider ist der, der alles ignoriert, der verdrängt, der das Problem schon sieht, aber ich bleibe lieber liegen im Bett. Oder der schönredet, der passiv ist, der gerne mal die Brille absetzt, blind ist. Der Vermeider ist der, der sich zurückzieht, dem Ding aus dem Weg geht und eher die Lösung in der Trennung sieht, als in einem wirklich biblischen Überarbeiten, im biblischen Aufarbeiten. Das, glaube ich, passiert an vielen Stellen mit denen, die nicht in den Fußstapfen, die das Erbe nicht annehmen, die nicht Erbe sind und sagen, wenn ich Erbe bin, dann bin ich ein Überwinder. Und wenn du das nicht bist, dann bist du entweder ein Typ, der so eine Art Vermeider ist, oder du bist der Vernichter. Der, der alles platt macht. Der dann sagt, mit mir nicht. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich kann nur Widerwort geben. Und hallo, so nicht. Der hart ist, der ungeduldig ist, dessen Ego vorne dran steht und dessen Speer sehr spitz ist. Und beide Arten, so umzugehen mit dem, was in unserem Leben an Schwierigkeiten ist, sind beide Arten, die nicht aus dem Wort Gottes kommen, die nicht biblisch sind und die nicht richtig sind und nicht Gottes Plan sind. Gottes Plan ist, du bist ein Erbe. Und damit mache ich dich zum Überwinder, gebe ich dir die Fähigkeit, meinem Sohn gleich zu sein. Damit gebe ich dir die Fähigkeit, nicht mehr im alten Erbe deiner Väter zu stehen. Das steht in meinem Testament und deswegen ist das an dieser Stelle so wichtig. Okay, hier eine kurze Pause. Ich würde mal sagen, wir machen mal die Türen, Fenster auf, geben mal 10 Minuten Zeit und dann machen wir noch ein halbes Stündchen, möchte ich euch das noch mal ein bisschen abrunden, möchte noch etwas sagen zu dem Vererber und zu dem Veränderungsprozess. So, ihr Lieben, wir haben genau noch 45 Minuten, dann ist es 2:30, dann müssen wir schnell in den Speisesaal, um pünktlich am Schnitzel zu sein.
Vielleicht entpuppt sich so als falscher Prophet.
Oh, alle die nicht pünktlich kommen, werden jetzt nass. Ja, ich bin gerade nochmal angesprochen worden wegen den Bibelstellen zu dem Thema Überwinder. Überwinder. Römer 8, Vers 37, könnt ihr euch noch aufschreiben, zu Hause nachlesen. Aber in dem allen überwinden wir weit oder sind wir mehr als Überwinder. Verschiedene Übersetzungen, Römer 8, 37 und auch die Offenbarung, die ich angesprochen habe. Das ist nicht Offenbarung. Doch, die Offenbarungsstelle ist 15,2, sorry. Und 1. Johannes 4, Vers 4. Jetzt hätte ich euch gerne fast verkehrt rum gesagt. Also das sind so Stellen, dass wir aus Gott sind, dass wir die Erben sind und dass wir überwinden. Okay, nun möchte ich mich noch zwei weiteren Punkten zuwenden, was ich glaube in dem Thema Erbe sehr wichtig ist. Und der Punkt ist dieser, dass wir den Vererber kennen müssen. Den Vererber kennen, das Wesen Gottes kennen. Nun möchte ich an dieser Stelle nicht eine umfassende Lehre halten, wie Gott ist, über den Charakter Gottes. Das ist für sich genommen, da kannst du eine ganze Bibelwoche draus machen und das ist echt umfangreich. Mir ist es in Bezug auf dieses Thema ganz, ganz wichtig, weil es für uns entscheidend ist, dass wenn ich weiß, was ich vom, wenn ich den Vererber kenne, wenn ich den kenne, welche Gene er hat, welche Art und Weise er hat, dann werde ich auch sagen, ja, ich werde mich danach ausstrecken. Wenn ich das nicht kenne oder ihm gar sogar meinem Vater argwöhnisch gegenüberstehe, dann kommen ganz schnell die Gedanken, wer weiß, was da kommt. Wer weiß, was ich da kriege, nicht zu weit öffnen, nicht zu nah ran. Und nur solche Streiflüchter zu diesem Thema. Ich will da, kann da einfach auch aus Zeitgründen nicht tiefer reingehen. Aber eine Sache ist, den Vererber, den Vater kennen, müssen wir ganz sehr gucken, was habe ich von meinem irdischen Vater mitbekommen und wo sind dort falsche Parallelen, die ich einfach kappen muss. Also dort ist einer ganz, ganz große Hindernisse. Dann ist man von Vaters- oder Mutters Seite auch, das kann auch beides sein, schon immer der gewesen, aus dem nie was wird, der eben die berühmten zwei linken Hände hat und nicht die zwei goldenen. Oder andere Dinge. Ich denke, da wisst ihr selber genug Dinge, die euch auch möglicherweise verletzt und gekränkt haben, wo man vielleicht ein Leben lang damit laboriert und da nie zu Selbstbewusstsein, nie zu einem gesunden Maß an Sicherheit im Leben gelangt ist. Dort braucht es ein Freiwerden, ein Umdenken, eine Sache, die ganz wichtig ist, dass uns das nicht dauerhaft im Weg steht. Diese Argwohn dem Vater gegenüber, dem Vererber gegenüber. Aber wenn wir seinen Charakter und seine Dinge kennen, wie er ist, und sagt, aha, das ist das, was auf mich zukommt, wenn ich das Erbe annehme und nicht ausschlage, dann macht das eigentlich, da kriegen wir eine andere Stellung, da kriegen wir eine andere Haltung und sagen, oh du, das ist etwas, da freue ich mich drauf, das ist echt, echt genial. Und ich möchte einfach nur ein paar Charaktereigenschaften meines himmlischen Vaters sagen, um euch das ein Stück mitzugeben, nicht als eine Inhaltsbeschreibung, die komplett vollständig ist, sondern im Herzen was anzurühren, ach ja, ist gut, mal wieder dran zu denken. Gott ist treu. Ja, stimmt. Gib mal treu ein. Gib mal die Worte Gott und treu ein in der Bibel. Und dann schau dir das an, was du da findest, wo du sagst, ja, da gibt es, mein Vererber ist treu. Und mein Vererber ist gnädig und barmherzig. Und das, wenn ich das so sage, den Vererber kennen, das heißt ja, wir haben vor uns den Punkt gehabt, wir sollen verändert werden in sein Bild. Das ist ja ein Teil dieses Erbes, dieser Prozess, dieser Samen tief in mir, der so ganz langsam größer wird. Also wirst du langsam größer, dass du gnädig und barmherzig bist. Es wird langsam größer, dass du geduldig bist. Dass du liebevoll bist. Das sind alles Dinge, die können wir mit einer Menge Bibelstellen belegen. Und da können wir auf diesem Gebiet die Schönheit Gottes sehen. Die Treue, die Güte, dieses endlos Geduldige, uns auf dem Schoß zu nehmen, uns zu trösten. Und das gehört zu dem Charakter Gottes. Dorthin sollst du verändert werden. Das ist das, was du erbst. Und das ist noch lange nicht alles. Das ist noch lange nicht alles, wie Gott ist. Da gibt es eine Facette, dass er gerecht ist. Und richtig gerecht. So, was du im tiefsten Sinne unter gerecht verstehst. Das ist Gott wirklich. Er lässt sich nicht bestechen. Er ist freundlich. Aber er ist auch stark. Und er ist stark, indem er uns ermutigt und lobt. Er ist aber auch stark, indem er falschen Dingen widersteht. Auch das ist Gott und auch das sollst du werden. Stark, das Gute zu sehen, zu loben, dich mitzufreuen, vielleicht an eigenen Erfolgen oder an Erfolgen anderer, was auch immer. Aber auch stark zu sein, das ist Sünde. Hier bin ich stark im Widerstehen. Hier bin ich stark. Das sind alles Dinge, die aus unserem Erbe kommen, die da geboren werden und dann hier sichtbar werden. So rum ist der Weg richtig. Nicht, da muss ich hier stark sein, aber hier drinnen wohnt der Angsthase, der von allen zweifelt und von allen sich abgelehnt fühlt. Es kommt zuerst die Stärke, ich bin stark in meinem Herrn. Und wenn mich keiner liebt, liebt mich der Herr. Und der Herr ist der Herr des ganzen Universums, also bin ich doch relativ reichlich gesegnet, wenn das ganze Universum mich liebt. Also von daher könnte ich mal sagen, sind die Menschen nur ein kleiner Teil von der Liebe, die möglich ist. Weil die ist viel, viel größer. Obwohl ich euch das natürlich, und wir wünschen uns das alles, natürlich auch geschwisterliche Liebe. Aber im Herrn eingebettet sein, sein Sohn, seine Tochter zu sein im Erbe, da ist viel, viel mehr. Da ist, ja, ich sag's mal so, da darf ein dummer Satz meines Bruders und meiner Schwester mich nicht gleich in der Tiefe erschüttern, dass jetzt alles kaputt ist. Weil wir sind alle nicht so fit, dass über unsere Lippen niemals ein dummer oder auch ein falscher Satz kommt. Aber wenn dann alle Liebe auf einmal weg ist und ich nur noch im Regen stehe, dann ist hier was falsch. Dann ist hier was falsch. Du darfst ehrlich und offen sagen, das war jetzt nicht lieb. Und das hat mich geärgert. Das darf man mal sagen. Auch im Reich Gottes. Es ist nicht alles pink. Ne? Es ist. Aber wenn es tief dich dauerhaft tief verletzt und du gar nicht rauskommst, da ist an deinem Erbgut, an deiner Identität noch nicht das gewachsen, was Gott wachsen lassen will. Gott ist standfest. Und ist mir heute früh erst noch eingefallen, habe ich noch schnell dazu geschrieben. In seinem Charakter zum Beispiel, er ist bereit, etwas einzusetzen. Gott ist bereit, einen Preis zu zahlen. Da lässt sich verschiedene Dinge etwas kosten. Und dass du die Ewigkeit mit ihm verbringen darfst, da hat er gesagt, das lasse ich mir meinen Sohn kosten. Also das ist nicht Pappe, das ist nicht von ohne. Und er hat gesagt, das ist mir echt wert. Und manch einer tut viele Sparbücher auflösen, um sich irgendwas Materielles zu kaufen, weil er sagt, das ist mir's wert, dass ich das jetzt endlich besitze. Und Gott hat gesagt, das ist mir's auch wert, dass ich dich endlich besitze. Dass ich dich endlich mit zum Erben und zum Sohn machen kann. Ähnlich meiner Art, so zu denken und zu fühlen wie ich. Gott ist bereit, etwas einzusetzen. Ja, es ist wichtig, ohne dass ich das jetzt noch weiter vertiefe, es ist wichtig, dass wir uns auf den Weg machen. Und ja, ich ermahne euch auch fleißig zu sein, zu forschen und rauszubekommen, wer er ist, wie er ist und was er ist. Es ist unendlich reichhaltiger wie die paar Worte, die ich jetzt irgendwie gefunden habe. Weil es geht darum, seinen Charakter zu kennen, weil er will, dass du umgestaltet wirst in seinen Charakter. Und, ja, kannst du machen, ne, weiß ich nicht, was es ist, aber mach mal. Auf die Art und Weise wird dieses wertvolle Erbe nicht verschleudert, sondern zu sagen, Herr, das ist ja unglaublich, wie du bist. Das ist ja atemberaubend. Und du sagst mir, das darf ich auch sein, das kann ich auch sein. Wow. Also wenn ich Gott wäre, ich hätte mich selber aussortiert. Und Gott macht das nicht mit dir. Also das ist genial. Ja, und bevor ich zu meinem letzten Punkt, der Prozess komme, der inneren Veränderung, wo ich da einige Gedanken euch noch weitergeben möchte, möchte ich einfach noch dazu sagen, wodurch tritt denn das Erbe ein? Das ist ja natürlich ein wichtiger Punkt, den wir mal auf diesem Weg zu klären haben. Wir haben gesagt, ja, da gibt es die Kraft Gottes, da gibt es das Erbe und da gibt es geniale Geschichten, dass ich ein Erbe werde. Aber wir müssen es ja mal auf den Punkt bringen und sagen, ja, das ist schön und gut, wie komme ich denn jetzt dazu, Wie viel kostet denn das? Oder wo gibt's denn das? Wie kriege ich denn das? Was muss ich denn da tun? Und wir wissen das aus dem täglichen Leben, wann ein Erbe in Kraft tritt. Ein Erbe tritt in Kraft mit dem Tod. Du wirst dann Erbe, wenn dein Vater, deine Mutter gestorben ist. Dann wirst du Erbe. Dann wird es rechtskräftig. Alles das, was ich gesagt habe mit meinen Worten, was hat uns denn der Herr ins Testament geschrieben? Was hat er uns denn versprochen? Das ist alles wahr und alles super. Ja, aber wenn keiner stirbt, ist das alles Papier in einem geschlossenen Umschlag beim Notar liegend. Und ich ahne, was da drin steckt, aber bevor der alte Herr die Augen nicht zumacht, wird es nicht aufgemacht. So ist der Fakt im Rechtssinne auf unserer Erde. Und Gott hält sich auch an solche Dinge. Gott sieht das auch so. Er sagt, da muss was sterben. Und jetzt habe ich hier den wunderbaren Vorzug, vor einem frommen Publikum zu sitzen. Und ihr wisst alles, dass ich da von dem Tod Jesu rede, von seinem Sohn. Aber ich möchte es wirklich auch ein Stück Nachdruck, ein Stück Ernsthaftigkeit dahinter setzen, weil ich ja vorhin sagte, Gott ist bereit, was einzusetzen, unser Vererber. Und der hat das nicht nur angedeutet, es ist möglich, man könnte ja auch so ähnlich sein wie sein Sohn und dann kannst du mal probieren, ob das ein bisschen besser geht. So hat er sich nicht aufgestellt. Gott hat gesagt, das ist mein Kapital, habe ich vorhin gesagt, ein Kapital, was dir zur Verfügung steht. Und damit du dort rankommst, lasse ich meinen Sohn sterben. Weil mit dem, was du von den Vätern, von deinen, unseren irdischen Vätern bis rückwärts auf Adam vererbten Lebenswandel, über diese Schiene kommen wir nicht ans Erbe. Weil ich erb auch nichts von Bill Gates, weil ich einfach nicht in seiner Erblinie bin, heute. Aber es ist nun mal so, muss ich mich damit abfinden. Ich bin nicht in seiner Erblinie und solange ich in der Erblinie Adams bin, erbe ich das, was Adam mir vererbt hat. Und deswegen gibt es noch eine zweite Geschichte mit dem Tod. Es gibt nicht nur den Tod von Jesus, der notwendig ist, um Erbe zu werden. Es gibt auch deinen Tod. Der Tod deines Egos. Nämlich deines Selbstbestimmungsrechtes. Deines seelischen Eigenslebens. Und da könnte man auch wieder lange drüber lehren und predigen und da viel erzählen. Und es ist auch eins meiner Lieblingsthemen, dass ich sehr gerne über das Thema neue Geburt und was das eigentlich wirklich heißt, rede und mache. Und das ist aber vom extrem kurz gemachten Kern das Sterben meines Eigenwillens. Und jeder von uns hat von Gott einen eigenen Willen bekommen. Du kannst dich immer und jederzeit gegen Gott entscheiden. Gott wird dir den Willen nicht brechen, sondern er möchte, dass du den Willen niederlegst. Und diese Nachfolge, dieses Erbe haben zu wollen, hat auf der Seite Gottes einen Preis gekostet und er ist bezahlt worden. Und er kostet auch auf unserer Seite einen Preis. Und der Preis ist es, dass wir uns demütigen und vor ihm niederknien und sagen, Herr, ich gehöre nicht mehr mir selbst, sondern ich gehöre dir. Und mein Recht, es wäre vielleicht mein Recht, über mich selber zu bestimmen, aber ich lege das nieder, damit du bestimmen kannst, was gut und richtig ist. Und ich nenne euch da mal die Bibelstellen und Parallelstellen, die da wichtig sind, Matthäus 10, Vers 39. Dort geht es, sind die ganzen Stellen, also Matthäus 10, 39, Matthäus 16, 25, wo es um Nachfolge geht. Markus 8, 35, Lukas 9, 24. Zu schnell? Ja. Matthäus 10, 39, Matthäus 16, 25. Dann könnt ihr nachschlagen, Markus 8, 35. Und Lukas 9, 24. gehen alle um das Thema Nachfolge und um diese Bibelstellen, wer sein Leben erhalten will. Und mit diesem Leben ist das seelische Eigenleben gemein. Nicht dein biologisches Leben, sondern dein Ego, dein Ich. Und wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer es aber um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Deswegen habe ich gesagt, du bleibst nicht in ständig einer, der sich nur um sich selbst dreht. Du wirst viel gewinnen. Da gibt es viel. Auch gibt viel zu tun. Es gibt viel auch zu bewirken. Aber zuerst müssen wir das unser seelisches Eigenleben hier verlieren und sagen, Herr, ich will dieses Erbe. Ich will viel tun für dich. Ich will, mein Herz brennt, aber in deiner Art, in deiner Art, in deiner himmlischen Art. Deswegen habe ich gesagt, ich ahne das, da gibt es Fähigkeiten in mir. Aber die müssen auf übernatürliche und gottgewollte Weise umgeprägt, umgebaut sein, dass wir sagen, ja, jetzt kann ich damit was anfangen. Das ist stark, jetzt weiß ich, dass ich dich senden kann, weil es wird Frucht geben. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wir kommen nicht zu dem Erbe, wenn wir nicht bereit sind zu sterben. Und eine andere beliebte Geschichte ist, ach Herr, geht es doch nicht. Geht nicht beides. Geht nicht beides. Du kannst mich ein bisschen umbauen und du kannst, ja, ein kleines bisschen, wo es niemand sieht, kannst du so ein bisschen, geht schon, kannst du mal an der Stellschraube ein bisschen andrehen. Aber im Großen und Ganzen gibt es da so ein paar Tage, da will ich machen, was ich will, da sieht mich keiner, bin ich unten in der Gemeinde und da will ich gerne mein Ding machen. Und Gott sagt, nein, du kannst nicht zwei Herren zugleich dienen. Das ist der Preis. Du musst dich entscheiden. Jeder von uns muss sich entscheiden. Und ich denke sogar auch immer wieder neu entscheiden. Will ich jetzt doch ein bisschen für mein Recht sorgen? Will ich jetzt doch ein bisschen mein Selbstmitleid pflegen? Mein Opferstuhl polieren? Oder will ich das dem Herrn überlassen? Das können wir immer wieder neu entscheiden. Und du musst sagen, diene ich jetzt hier zwei Herren, meinem Ego, meinem kleinen Köppel, was so bei mir meinen Gedanken so vorsprießt, oder diene ich dem Herrn? Also, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und nun möchte ich noch einen Blick drauf werfen, das, was ich schon mehrfach auch gesagt habe, dass es ein Prozess der Veränderung ist. In dieses Erbe hineinzukommen, in diesem Erbe umgeformt zu sein, ist nicht etwas, was du ganz schnell durch Handauflegung der Ältesten bekommst und dann bist du ganz schnell eine andere Persönlichkeit und dich macht gar nichts mehr an und du bist immer fleißig und du wirst nie vergessen, Bibel zu lesen und das wird immer gut sein und du wirst immer im Sinne des Herrn reagieren und es werden sich alle an dir freuen. Das ist ein ganz schön langer Weg, bis du so weit bist. Ich traue dir es zu, aber mach dich drauf gefasst, es wird ein Stück dauern, bis du dort bist. Und deswegen, glaube ich, gehört zu diesem Erbe, zu dem Kennen des Erbes, zu dem Kennen des Vererbers, zu dem Wissen, wie ich dazu komme, auch, ja, ich sage mal, das Ja zu dem Prozess. So würde ich es mal ausdrücken. Dieses Ja zu dem inneren Veränderungsprozess. Und leider muss ich euch sagen, dass dieses Ja zu dem inneren Veränderungsprozess nicht so reich gesät ist. Wenn wir wirklich ehrlich zu uns selbst sind, würden wir das oder tun wir das manchmal auch gerne umgehen. Weil das ist der Weg, der etwas länger dauert. Und das ist das, was unter Umständen, nicht ausschließlich, aber doch auch mit, was ich schon erwähnte, mit Leid, Zerbrochenheit, Dingen zu tun haben kann. Ich habe es erfahren, so ist es, brauche ich nicht glauben. Ich bin mehr gereift an den Dingen, die sich gegen mich aufgestellt haben, wie an den Dingen, die mir gut gelungen sind. an den Dingen, wo ich auch Lob erfahren habe, an den Dingen, wo Leute sagen, oh cool, mit dem Frank, das hat er cool drauf, ist schön, mag ich sehr, keine Frage, aber so richtig gereift bin ich an den Dingen weniger. Aber an den Dingen, wo Leute gesagt haben, da bin ich aber enttäuscht von dir. Und das hätte ich jetzt nicht gedacht von dir. Und wo Gott mir vielleicht auch einige Dinge zeigt, die bei mir wirklich in der Tat nicht in Ordnung sind. Sagen, hier, das passt nicht. Hier bist du ein kleiner Schleimer, dich allen anzupassen und hast keine Power, deine Meinung zu sagen. Verschiedene Sachen. Ich sage, an diesen Dingen bin ich wesentlich mehr gereift. Und das müssen wir ein Stück annehmen. Das müssen wir ein Stück sagen, ja, Herr, das will ich. Und ich will mich dieser Sache stellen, dass dieses Erbgut nicht gleich zu sehen ist. Wenn wir mal an unsere eigenen Kinder denken, manchmal sehen wir es so im Kinderwagen, so die ersten an. Ja, sieht ja ganz aus wie der Papa oder wie die Mama. Und ach so, ist nicht euer Kind. Na gut. Haben wir selber erlebt. Das war euers. Gibt es manchmal so vage Andeutungen, es könnte ähnlich sein. Und manchmal liegt man immer auch daneben. Aber wenn die Kinder älter werden, dann sagt man, oh, das sieht aus wie sein Pap. Sieht aus wie der Mann. Und so. Also diese Erbanlagen kommen mit der Zeit auch, prägen sich auch mit der Zeit heraus und werden mit der Zeit auch sichtbar. Das hängt damit zusammen, dass das ein Prozess ist. Denn die Dinge, die Gott verändern möchte, die müssen erstmal ans Licht kommen. Dann müssen sie von uns erst einmal bejaht werden. Weil ans Licht kommen ist das eine und unsere Haltung, nee, siehst du falsch. Nee, bei mir nicht, bei allen anderen ist das falsch. Ich nicht. Und dann irgendwann, wenn du es vom Dritten hörst, vielleicht doch, oder dann sagst, ja Herr, ich brauche deine Hilfe, verändere mich hier. Also das sind alles Prozesse, die ein ganzes Stück länger dauern. Und ich glaube, die dauern auch deswegen länger, weil sie eben tiefer sitzen. Dafür aber auch fundamentalere Dinge uns geben. Auch wenn wir da die Perspektive nach vorne schauen, dann bringt das mit sich die Sicherheit im Herrn, die Ruhe im Herrn und diese Geschichten, die da wichtig sind. Also ich für mich habe persönlich eine Stelle gelernt, weil ich auch natürlich schnell mitbekommen habe in verschiedenen Dingen, sowohl in meinen Zeiten, wo ich noch im Handwerk tätig war, wie auch erst recht dann in der Gemeinde, dass ich einem Veränderungsprozess ins Auge schauen muss und den irgendwie herausgefordert bin. Und dann komme ich schnell auf die Gedanken, ich muss irgendwie ein bisschen besser werden. Ich muss besser werden, ich muss den Leuten irgendwie besser gefallen. Ich muss irgendwie stärker werden, ich muss mithalten können. Und habe dann auch dort Stellen gesehen und gemacht, wo ich gedacht habe, naja, also scheinbar ist das nicht alles, was wirklich Gott von mir unter Veränderung will. Und ich bin an einer Stelle auf eine Sache gestoßen, wo ich sage, die Veränderung, der Prozess, der an mir eigentlich ansteht, ist, ich muss sicherer werden im Herrn. Das war weitaus wichtiger, wie noch mehr meinen Geschwistern oder anderen Leuten zu gefallen. Und ich habe auch etwas festgestellt. Sicherer werden zum Herrn, im Herrn, hat irgendwie nach einer gewissen Zeit dann auch denen gefallen, denen ich gefallen wollte. Weil du etwas anderes ausstrahlst. Weil du an einer anderen Stelle gewachsen bist und wo du nicht alles mit lauten Worten oder mit viel Angst irgendwie über die Bühne bringen musst. Wenn wir uns nach dem Herrn ausstrecken und sagen, Herr, geh diesen Veränderungsprozess mit mir. Und weil ich dir gefallen will, dann bleibt es nicht ohne Auswirkung, dass wir damit auch unseren Geschwistern gefallen, die den gleichen Weg mit uns gehen wollen. Du wirst manchen nicht gefallen, die einen anderen Weg gehen wollen, aber das steht auf einem anderen Blatt. Das hat damit nichts zu tun. Aber den Menschen zu gefallen, vielleicht in der Gemeinde oder so, das geht am allereinfachsten, indem du den Herrn gefällst. Und das sind diese Dinge, dich danach auszustrecken. Und ich wünschte mir, das nehme ich jetzt mal so als Ziel, ich wünschte mir zu diesem Veränderungsprozess, dass über uns etwas ausgesaugt wird. Und nämlich, dass wenn man, wo auch immer man uns begegnet, dass man sagen könnte oder würde sagen, oh, ganz der Vater, ganz der himmlische Vater. Nicht der irdische vom Aussehen, sondern wie der reagiert. Ganz der Vater. Meine Herren, dass der jetzt hier Ruhe bewahrt hat. Dass der mich nochmal angerufen hat und hat gesagt, du, ich will nochmal nachfragen. Ich will dich nicht gleich verurteilen, sondern ich will mal fragen, hast du es wirklich so gemeint? Ganz der Vater. Meine Herren, dass er mir das vergeben hat. Tja, was soll man von dem Typ Christ anders erwarten? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und ich hoffe, dass es bei euch so ist, dass das meine ich mit diesem Veränderungsprozess. Das wünsche ich mir, dass es dorthin geht. Dass man sagt, tja, der Apfel fällt halt nicht weit vom Stamm. War Jesus geduldig? Sind seine Nachfolger auch geduldig? Hat Jesus gebetet und ist in den Riss getreten? Machen wir das auch. Ganz der Vater. Die Gnade, die Geduld, das Ausharren. Auch das Schwache mal akzeptieren und nicht gleich sagen, was soll denn das? Ganz der Vater. Sich auf den Vater zu verlassen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Diese Eigenschaften, diesen Veränderungsprozess, das wünschte ich mir und das möchte ich gern, dass das in eurem Herzen platziert ist. Und wenn du Schwachstellen erkennst in deinem Leben, wäre es schön, wenn du vom Heiligen Geist daraus den Schluss ziehst, sagst, Mensch, das gehört ja echt zu meinem alten Erbe. Das sind ja Dinge, die decken sich ja gar nicht mit dem, was ich von dir erben kann. Und dann kann sein, dass Gott sagt, pass auf, da gibt es einige Sachen, auch meine Kraft. Da gibt es Befreiung, da gibt es Lösung. Und das will Gott mit dir und will Gott dich benutzen für andere. Es gibt die Dinge, die wir von dem alten Erbe haben. Und da braucht es die Flüche, die durchgestrichen sind und die durchgeschnitten sind. Es gibt die dämonische Belastung, wo du sagst, durch die Kraft Gottes haben sie Dämonen ausgetrieben. Auf Schlangen und Skorpionen sind die getreten und nichts hat ihnen geschadet. Und das ist das eine, was Gott benutzt und tut in dieser Sache. Aber dass die andere Seite ist auch der Prozess der inneren Veränderung. Die Lösung von Flüchen und das Freiwerden von Dämonen ist nicht gleichzusetzen mit dem inneren Veränderungsprozess, der in deinem Leben stattfindet. Und manche glauben, das reicht dann. Da braucht es einen vollmächtigen Diener Gottes, da haut zwei, drei Dämonen raus und dann bin ich anders. Nein, da gibt's Geschwister, die in der Kraft Gottes das tun werden und die hauen in der Tat zwei, drei oder drei, vier mehr raus und dann bist du frei, um in den richtigen Prozess vorwärts zu kommen. Das ist der Sinn von Befreiung. Nicht, du armes, armes Opfer, du kannst ja nichts dafür, aber da kommt schon einer von außen, der hilft dir, den Dämon loszuwerden und dann ist alles gut. Nein, du sagst, ich komme in diesem Prozess nicht weiter. Ich kann nicht vergeben. Und mein Zorn, ich krieg das nicht auf die Reihe. Und dann sagt Gott, pass auf, ich löse dich von diesem Zorn, ich befreie dich von diesem Fluch. Und jetzt machst du deine Hausaufgaben. Lerne, wie ich bin. Lerne, was von mir kommt. Schau dir an meinem Sohn ab. Da darfst du mal spicken. Wie hat er es gemacht? Als die Pharisäer gesagt haben, wisst ihr, was du machst? Das machst du doch hier mit dem Teufel. Du tust doch mit dem Teufel den Teufel austreiben. Na, überleg mal, was das für Anklagen sind. Wir lesen das in der Bibel und sagen, ja, das war in Jesus und das steht in den Evangelien. Das ist genauso, wie sie heute sagen, ne, du gehst doch ohne Sekte oder irgendwas. Irgendwelche Vorwürfe. Und wie hat dann Jesus reagiert? Und das sind alles solche Dinge. Und wir brauchen diesen inneren Veränderungsprozess, weil aufgrund dessen, was in deinem Herzen gewachsen ist, wirst du reagieren und handeln. Und das Gefährliche oder das, viele Reaktionen und Handlungen kommen aus dem Instinkt heraus. So ein bisschen, was die Bibelstelle sagt, was das Herz voll ist, geht der Mund über. An manchen Stellen wünschtest du dir hinterher, ein bisschen länger nachgedacht zu haben, wie du reagiert hast. Aber es war zu spät, weil du bist gleich durch die Decke. Und dann merkt man, was in diesem inneren Veränderungsprozess schon vorwärts gegangen ist und nicht. Und das ändert nichts anderes. Das kann durchaus sein. Du hast eine Befreiung von irgendwelchen Dingen XY erfahren. Und trotzdem hast du noch reagiert wie dein alter Mensch. Dann ist es nicht, dann sind doch nicht alle Dämonen gegangen. Dann fang doch erst einmal an zu sagen, Herr, lass mich weiterkommen auf dem Weg der inneren Veränderung. Und wenn du auf dem Weg der inneren Veränderung dann permanent an Grenzen stößt, dann kannst du immer noch einem Bruder oder Schwester sagen, sag mal, kannst du noch einmal beten? Ich glaube, das war nicht alles. Aber nicht gleich sagen, dann war der Prediger zu schwach, dann hat er keine Salbung gehabt, mich da zu befreien. Und ich möchte euch noch ganz kurz zum Abschluss so ein biblisches Beispiel nennen, wie Menschen reagieren, die eine innere Veränderung durchgelebt haben, erlebt haben und gemacht haben. Und ich möchte da ganz kurz, soweit uns die Zeit uns das noch erlaubt, euch ein bisschen mit hineinnehmen in die Geschichte von Königen. Und wir wissen ja, dass wir alle auch Könige und Priester sein dürfen. Und mit König und Priester kriegen wir natürlich auch die Kraft Gottes. Und damit kann man schon eine ganze Menge tun. Du kannst aber mit der Kraft Gottes auch viel Schaden anrichten. Und du kannst als König, als der die Autorität hat, und du ahnst, da kommt jemand in dein Umfeld, der vielleicht der neue König sein könnte. Und du könntest und bist in der Lage, deinen Speer zu schnitzen und zu spitzen und zu machen und sagt, ich weiß, wie ich das Problem löse. Ich habe die Kraft und die Autorität und der, der wahrscheinlich nach meinem Königsstuhl schielt, den spieße ich an die Wand. Dann bist du ein König mit viel Autorität, ein König nach der Art Sauls. Das kannst du tun. Du könntest auch diesen bösen Speer dich rumdrehen, der dich glücklicherweise nicht getroffen hat, aus der Wand ziehen und könntest sagen, ich bin schon prophetisch dafür gesalbt, dass ich König werde. Und du könntest diesen Speer zurückschießen. Vielleicht hast du über viele Jahre auch das Speerewerfen gelernt. Und du würdest vielleicht besser treffen wie der alte König. Und du wärst auch ein König. Nach der Art Sauls. Du kannst aber auch für diesen Moment den Königspalast verlassen, deine Rechte niederlegen und sagen, ich weiß jetzt nicht, was wird, ich finde es auch reichlich ungerecht, aber Herr, ich will das tun, was dir gefällt. Und sollte dir das Verhalten des jetzigen Königs nicht passen, dann kümmer du dich drum, wie das weitergeht. Es könnte auch sein, dass du dann von Gott ein ganz dickes Lob erwartest und sagst, da ist dann drei Städte weiter der nächste Palast. Siehst du, das hat sich doch gelohnt. Gibea ist sowieso nicht so schick. Jerusalem ist schicker. Also mache ich ein zweites Reich auf. Bist du dann immer noch der, der sich auf diesen inneren Veränderungsprozess freut, wenn der Weg, nachdem du schon mal richtig reagiert hast, nicht in den nächsten Palast geht, sondern in die nächste Höhle? Findest du das immer noch schick, dass dein richtiges Verhalten jetzt in sowas endet? Aber vielleicht hast du diese Chance, dem König mal von hinten zu erwischen. In einer günstigen Situation. Er nicht weiß, dass du hinter ihm stehst und kannst dich rächen. Du kannst aber auch einfach nur sagen, ich lass das. Und kannst ihm dann hinterherrufen und sagen, ey Saul, warum verfolgst du mich? Ey Problem, was ist denn das? Ich bin gerecht. Ich stand hinter dir. Hier hast du ein Stück, das gehört zu deinem Mantel. Habe ich abgeschnitten, aber ich habe dich nicht umgebracht. Für einen kurzen Moment hatte Saul einen Lichtblick. Er hat gesagt, du bist gerechter wie ich. Für einen kurzen Moment hat er es begriffen. Aber was ich damit sagen will, nicht eine feine Geschichte zu erzählen, sondern eine Art, etwas euch deutlich zu machen von einer inneren Haltung, von einem Erbe, der Monate, wenn nicht jahrelang, nur für seine Schafe gesungen hat. Kein Lobpreiser auf der Bühne, kein Namensschild, keiner, der die neueste Martin-Gitarre umhängen hat oder irgendwie oder noch was Besseres, ich weiß es nicht, aus dem Kastenschub. Einer, der mit seiner Leier auf dem Feld gesessen hat und hat gesagt, es ist trotzdem schön. Es ist trotzdem schön, dich anzubeten. Wenn er das nicht gemacht hätte, da hätte nicht den Zipfel abgeschnitten. Das sind Dinge, die ganz, ganz wichtig sind für unseren Charakter und die kommen bei David aus dem inneren Veränderungsprozess. Er war durchaus kein Schwächling. Aber es gab entscheidende Momente, wo sich gezeigt hat, was in ihm vorgegangen ist. Bei Saul hat sich das auch gezeigt. Es gab entscheidende Momente. Wir haben jetzt einen Krieg und der Prophet, wissen nicht, was hat er heute verpennt? Ist er zu spät? Hat er Bus verpasst? Oder was ist denn mit dem eigentlich? Ist es klar, der Prophet muss das geistliche Ding, wir müssen beten, wir müssen das machen, wir müssen Opfer bringen, sonst werden wir nicht, brauchen wir nicht. Das kann ich alleine. Man bringt das Opfer auch so, wenn der nicht da ist. Weit über das hinausgegangen, was in seinem Kompetenzbereich lag. Und das hat auch was gezeigt. Das hat was gezeigt, tief in seinem Herzen. Noch viel schlimmer, als er gesagt hat, als der Prophet gesagt hat, ich werde für dich nicht mehr den Herrn befragen. Gott hat dein Verhalten und deine Art aussortiert. Nun, gehe ich zur Wahrsagerin. Scheißegal, ich krieg schon raus, was in der Zukunft passiert. Könnte man machen. Und bis dahin war er immer noch König. War immer noch die Kraft Gottes mit ihm. Es war ein langer Prozess, weil ich glaube, dieser Negativprozess war vielleicht auch so lang, weil möglicherweise Gott uns, und ich denke mal, zumindest für uns, ich damals Sauls Zeiten, ich habe nicht gelebt, ich weiß es nicht, aber für uns, denke ich, lange Negativprozesse sind auch eine Chance zum Umkehren. Es ist nicht immer nur, es wird immer schlimmer, sondern dahinter steht möglicherweise auch Gottes Rufen, bitte jetzt erst nochmal aufs Herz schauen, bevor du mit deiner Kraft weitermachst. Und ich meine, David, wir kennen die Geschichte, wie er sich Saul gegenüber verhalten hat. Aber das war lange, lange nicht alles, was in seinem Herzen gewohnt hat. Und es gibt mehrere gute Beispiele, wo wir sehen, was hat er für eine innere Veränderung erlebt. Da kommt ein Prophet auf ihn zu und sagt, ich weiß, dass du ein König bist, dass du der König bist, aber ich will dir eine Geschichte erzählen. Wie würdest du reagieren, wenn jemand das und das tut? Tja, der ist des Todes. Und dann sagt der Prophet ganz mit Verlaub, Herr König, das bist du. Was? Ein Befehl. Einmal das Schwert auspacken, Prophet, Kopf kürzer, erster König gewesen. Punkt, war das Ding geklärt gewesen. Aber er hat Buße getan. Hat den Propheten nicht umgebracht. Steht so nicht in der Bibel, ob das überhaupt in Erwägung zu ziehen wäre, ich weiß es nicht. Aber es sagt uns was. Es sagt uns was, dass er den Nathan nicht umgebracht hat, sondern dass er gesagt hat, wir lesen in den Psalmen, dass er gesagt hat, Herr, bitte lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Und das ist immer noch nicht alles, was David uns als Beispiel gibt mit diesem inneren Veränderungsprozess. Wie hat er sich verhalten, als dann doch der neue König da war? Der schon lange als erfahrener Ratgeber im Stadttor draußen anderen Rat gegeben hat. Der schon lange gesagt hat, mein Vater ist alt geworden. Und er hat auch keine Zeit. Und wenn du möchtest, dass ich dir Recht verschaffe, dann komm doch zu mir. Ich höre mir dein Problem an. Glaubt ihr, dass David das nicht gewusst hat? Ich glaube sehr, dass er das gewusst hat. Und ich glaube, da hatte auch ein paar Haudegen an seiner Seite, die den bestimmt 5-mal gefragt haben, sollen wir rausgehen, Stadttor räumen? Da hat er ein paar Typen an seiner Seite, die genauso wie er Goliath besiegt haben. Da müssen wir die Bibel genau lesen. Da hat er ein paar Leute wie dieser Joab, der hat genauso schon Riesen gekillt. Denkst du, für den wäre das ein Problem gewesen? Da hat er gesagt, Joab, pass auf, 10 Mann, Stadttor, Absalom, klär das Problem. Hätte er machen können. Hat einige solche Streiter an seiner Seite gehabt. Und dann wird es noch komplizierter oder noch spitzt sich das noch mehr zu, dass sich Absalom zum König ausrufen lässt. Und ich weiß nicht, nur erfunden steht er vielleicht mit Joab und Abisai und wie die alle heißen, die ganzen Helden im Kaminzimmer vom Palast und sagt, was machen wir jetzt? Und vielleicht haben die schon mit den Säbeln gerasselt und haben gesagt, pass auf, das klären wir. Das klären wir für dich. Haben wir jahrelang geklärt, jetzt machen wir es auch. Wir haben noch nie verloren. Was übrigens stimmt. Und David hat vielleicht gesagt, lass es stecken. Lass es stecken. Nicht so. Nicht so. Packen, Koffer packen, einpacken, das Wichtigste mitnehmen, 7 Sachen, Zahnbürste, zack, wir gehen. Das hat er gemacht. Und hat gesagt, vielleicht habe ich was falsch gemacht, dass Gott mich nicht mehr als König bestätigt. Und vielleicht habe ich nichts falsch gemacht, dann wird er eine Lösung finden, dass wir hier zurückkommen. Und genauso hat er es gemacht. Und das ist das, was ich euch weitergeben wollte mit diesem Erbe. Freut euch über die Kraft Gottes und nutzt das. Und seid euch sicher, dass ihr angetan seid mit der Autorität und mit der Kraft Gottes. Aber versäumt nicht und geht dem nicht aus dem Weg. Diese Notwendigkeit der inneren Veränderung und dieses Prozesses. Amen.